Informatik für die moderne Hausfrau. Der Podcast von, mit und über Frauen in der Informatik mit Lea Schönberger. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Informatik für die moderne Hausfrau. Schön, dass ihr reinhört. Wenn ihr die Begriffe Netzwerk und Kommunikation hört, denkt ihr wahrscheinlich zuallererst an Social Media, an die Menschen, die ihr kennt, also mit denen ihr euch vernetzt habt, wie man so schön sagt, und an die Gespräche, die ihr heute schon geführt habt. Konsultiert man das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, kurz DWDS, dann fällt auf, dass das Wort Netzwerk ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann und in verschiedenen Kontexten verwendet wird. Im wörtlichen Sinne kann schlicht und einfach ein Netz gemeint sein, zum Beispiel ein Obst- und Gemüsenetz, wie man es anstelle der Kunststoffbeutel im Supermarkt verwenden kann. Im übertragenen Sinne ist ein Netzwerk eine, Zitat DWDS, Struktur interagierender oder gemeinsam handelnder Personen oder Institutionen. Also genau das, woran ihr eingangs gedacht habt. Bezogen auf die Informations- und Telekommunikationstechnik, und hier wird's jetzt spannend für uns, versteht man unter einem Netzwerk einen, nochmal Zitat DWDS, Zusammenschluss mehrerer Computer oder anderer Apparate, die zum Beispiel untereinander Daten austauschen. Klingt eher abstrakt und kompliziert, dass es ganz und gar nicht so ist und wie relevant solche Netzwerke für unser alltägliches Leben sind, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast Stefanie Althoff. Hallo Steffi.
Hallo.
Steffi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Technischen Universität Dortmund und zwar am Lehrstuhl für praktische Informatik in der Arbeitsgruppe für Rechnernetze und verteilte Systeme. Studiert hat sie Elektrotechnik und Informationstechnik, ebenfalls an der Technischen Universität Dortmund. Sie forscht allerdings im Bereich der Informatik. Neben ihrer Forschung engagiert sie sich in verschiedenen Gremien für den akademischen Mittelbau. Und ist außerdem seit kurzem stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät für Informatik. Liebe Steffi, großartig, dass du heute dabei bist. Ich hatte im Vorfeld dieser Aufnahme einmal nachgeschlagen, welches Bedeutungsspektrum das Wort Netzwerk hat. Das hatte ich ja eingangs kurz zitiert. Dort ging es zuletzt auch um miteinander in irgendeiner Weise verknüpfte Computer. Wie definiert man denn in der Informatik ganz allgemein ein Netzwerk?
In der Informatik gibt es nicht die eine einzige Definition, sondern viele verschiedene. Ganz allgemein ist es ein Zusammenschluss aus Geräten, die zwar über keinen gemeinsamen Speicher verfügen, aber über Nachrichtenaustausch miteinander kommunizieren können. Vereinfacht kann man sich so ein Netzwerk als Graph vorstellen. So ein Graph besteht aus Knoten und Kanten. Knoten stellen dabei die Geräte dar, wie eben Computer, Laptops, Smartphones. Und die Kanten sind die Verbindung zwischen zwei Geräten. Das heißt, wenn eine Kante zwischen zwei Knoten, also zwei Geräten, besteht, dann können diese zwei Geräte miteinander kommunizieren.
Du hast gerade gesagt, sie verfügen über keinen gemeinsamen Speicher. Was heißt das denn?
Das heißt, dass die Computer oder anderen Geräte autonom voneinander sind. Das heißt, unabhängig voneinander arbeiten.
Also quasi an anderen Orten stehen zum Beispiel.
Ganz genau.
Wie kann ich mir denn so ein Netzwerk in der Praxis vorstellen? Stellt man da einfach ein paar Computer auf, verbindet die irgendwie miteinander und das ist dann das Netzwerk?
Das geht durchaus schon in die Richtung eines Netzwerks. In der Praxis ist es allerdings so, dass Netzwerke nicht nur aus einer Menge gleichwertiger Komponenten bestehen, sondern viele verschiedene Arten von Teilnehmern beinhalten. Zum anderen reicht eine bloße Verbindung noch nicht aus. Wir benötigen zusätzlich Regeln, die die Art und Weise der Kommunikation bzw. Datenübertragung bestimmen.
Was sind denn das für Regeln?
Die Regeln werden durch sogenannte Protokolle bestimmt. Diese Protokolle geben Formate und halt Kommunikationsregeln vor, an die sich eben alle Teilnehmer, die dieses Netzwerk beinhaltet, halten müssen.
Also Teilnehmer, das wäre zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, Smartphone oder irgendein anderes Gerät quasi.
Ganz genau.
Was bringt es uns denn, wenn wir in einem Netzwerk von A nach B Daten übertragen? Warum macht man das denn?
Durch ein Netzwerk haben wir die Möglichkeit, Nachrichten und Daten zu übertragen und das eben auch über längere Distanzen.
Aber das ging ja theoretisch auch schon im 19. Jahrhundert mit der Telegrafie. Da hat man ja auch Nachrichten über längere Strecken übertragen. Wo ist denn jetzt der Unterschied oder was ist besser an so einem Netzwerk?
Durch die moderne Datenübertragung können wir verteilte Systeme statt Standalone-Systeme konzipieren und nutzen. Das bringt uns viele Vorteile, zum Beispiel in Bezug auf Leistung, Funktionalität und Zuverlässigkeit.
Was heißt denn Standalone-System und verteiltes System?
Bei einem Standalone-System geht es darum, dass wir zum Beispiel mit einem Computer arbeiten und dieser für sich ist. Wir haben keine Verbindung zu anderen Teilnehmern und können so nur unsere eigenen Hardware-Komponenten, unsere eigenen Ressourcen benutzen und auch nur Berechnungen auf unserem eigenen Rechner durchführen. Wenn wir nun ein verteiltes System haben, haben wir verschiedene Komponenten, zum Beispiel eben Computer, an unterschiedlichen Orten stehen und können unsere Berechnungen eben auf verschiedene Computer verteilen oder eben auch verschiedene Ressourcen nutzen, die wir vielleicht selber gar nicht zur Verfügung stehen haben.
Und warum machen wir das?
Naja, das kann halt ganz unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht brauchen wir eben gewisse Hardware-Komponenten, die wir selber nicht zur Verfügung haben. Aber andere Computer, andere Personen, Teilnehmer im Netz haben diese zur Verfügung und können sie uns entsprechend auch zur Verfügung stellen. Und damit können wir dann unser Vorhaben, unsere Berechnung eben durchführen.
Du hast gesagt, es werden Berechnungen durchgeführt und jetzt sind aber wahrscheinlich nicht alle Leute ständig nur am Rechnen oder wollen irgendwas ausrechnen. Was sind das denn für Berechnungen? In welchem Kontext findet das statt?
In der Praxis gibt es tatsächlich viele Anwendungsbeispiele. Berechnung ist da ein sehr großes Wort. Also bei uns in der Forschung ist es natürlich so, dass wir viele Berechnungen anstellen und diese tatsächlich auch durchaus ziemlich groß werden können mit der Zeit und wir dann Ressourcen von außerhalb nutzen. Auch bei uns im Alltag treffen wir auch immer wieder auf Berechnungen, die irgendwie in einem Netzwerk stattfinden.
Spontan würde ich beim Netzwerk an das Internet denken. Das geht wahrscheinlich den meisten HörerInnen auch so. Ist das ein gutes Beispiel?
Das Internet ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Aber es gibt natürlich noch weitere Beispiele. Da ist zum Beispiel das autonome Fahren. Das mag für viele Personen vielleicht auch ein Begriff sein. Beim autonomen Fahren geht es darum, dass das Auto mit anderen Autos oder auch anderen Verkehrsteilnehmern und auch mit der Umgebung kommunizieren kann und so möglichst sicher von A nach B fahren kann. Ein weiteres Beispiel sind Streamingdienste. Dort möchte der Benutzer Filme und Serien anfordern und der Streaminganbieter stellt diese eben über einen Server für den Kunden bereit.
Und das passiert auch über ein Netzwerk quasi?
Genau, das passiert eben auch über ein Netzwerk. Das bekommt der normale Nutzer natürlich so nicht mit, weil wir stellen einen Film oder eben eine Serie einfach an und die läuft dann. Aber dahinter steht eben ein Netzwerk, über den die Daten des Films eben zu uns gesendet werden.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie das funktioniert mit dem Datensenden, also mit der Datenübertragung. Wir hatten ja eben schon angesprochen, dass die Kommunikation in Netzwerken eine große Rolle spielt. Wenn ich jetzt an Kommunikation denke, dann fällt mir das Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver aus den 40er Jahren ein. Das ist ja unter anderem auch in den Geisteswissenschaften sehr bekannt. Dieses Modell betrachtet Kommunikation als Datenaustausch zwischen einem Sender und einem Empfänger, die über einen Kanal miteinander verbunden sind. Und dieser Kanal ist im Modell konkret eine relativ störanfällige Telefonleitung. Es klingt jetzt eigentlich auf Anhieb so, als wäre es nicht so weit weg von dem, was in Netzwerken passiert, was du jetzt erzählt hast. Könnte man dieses Modell denn vielleicht benutzen, um zu erklären, wie Kommunikation in Netzwerken funktioniert?
Wenn man das Modell High-Level betrachtet, dann stimmt es auf jeden Fall. Leider ist es etwas ungenau, um die Kommunikation in Netzwerken zu beschreiben. In Netzwerken ist es oftmals so, dass Sender und Empfänger eben sehr weit voneinander entfernt sind und nicht direkt benachbart sind. Dementsprechend haben wir da Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Und das eine ist, wie kommunizieren wir miteinander? Also auf welche Art und Weise können wir miteinander sprechen? Und zum anderen die Herausforderung, wie finde ich überhaupt den Weg zum Empfänger? Wie finde ich mein Ziel, zu dem die Nachricht letztendlich ankommen soll?
Also quasi der Weg, auf dem die Daten übertragen werden.
Genau, das ist richtig. Wir sprechen dabei von Routing.
Angenommen, ich kenne die Route, also den Weg vom Sender zum Empfänger, oder die beiden sind ausnahmsweise tatsächlich benachbart. Wie funktioniert denn in dem Fall die Datenübertragung?
Naja, wenn wir die Route schon kennen, dann müssen wir uns eben noch über die Art und Weise der Kommunikation unterhalten. Da gibt es auch Standards und diese Standards ermöglichen eben, dass alle Teilnehmer, ob das jetzt ein Computer, ein Laptop, eine Smartwatch ist oder ähnliches, eben gleichberechtigt sind und an der Kommunikation teilnehmen können.
Also so eine Art Umgangsform.
Ganz genau, wie eine Umgangsform. Bei den meisten Protokollen ist es tatsächlich auch ähnlich zur Post, so kann man sich das denken. Nachrichten werden da auch verschickt und in der Regel bedarf es zum Beispiel einer Senderadresse und einer Empfängeradresse, ähnlich wie wir das auch eben auf einem Brief schreiben würden. Und zum Beispiel auch die Größe des Briefs oder eben unserer Nachricht ist vorgegeben.
Kennt man denn diese Adresse immer oder wo bekommt man die her?
Die Adresse ist tatsächlich nicht unbedingt immer bekannt. Wenn sie nicht bekannt ist, dann kann man eine Anfrage an das Netzwerk stellen und das Netzwerk und die einzelnen Komponenten in dem Netzwerk kommunizieren dann miteinander und können die Zieladresse eben ausfindig machen.
Und wenn ich die Adresse zwar kenne, aber die Route vom Sender zum Empfänger nicht kenne, wie finde ich dann diese Route?
Die Route wird durch das Routing bestimmt und das passiert im Netzwerk. Das heißt, die Router oder die einzelnen Knotenpunkte des Graphen kommunizieren miteinander und finden den möglichst oder oftmals möglichst kürzesten Weg von Start zu Ziel, also von Sender zu Empfänger. Diese Daten werden dann oftmals in einer Tabelle gespeichert. Netzwerke sind im Allgemeinen oft sehr groß und die Berechnung des Netzes dauert entsprechend relativ lange. Daher nutzt man diese Tabellen und fügt Einträge hinzu. Da steht dann sowas drin wie die Zieladresse und in welche Richtung das Paket dann eben weitergeleitet wird.
Also quasi wie so ein Wegweiser.
Ganz genau, so kann man sich das vorstellen.
Schauen wir uns doch nochmal ein Beispiel aus der echten Welt an. Stellen wir uns vor, ich möchte von meinem Laptop hier in Dortmund aus eine E-Mail an eine Freundin in den USA verschicken. Jetzt wäre aber blöderweise das Transatlantikkabel, also das Kabel, über das der Großteil des Datenverkehrs zwischen Europa und den USA läuft, beschädigt, weil zum Beispiel unter Wasser irgendwie ein Vulkan ausgebrochen ist oder was weiß ich. Es wäre jedenfalls nicht benutzbar. Was mache ich denn dann? Wie kommt meine Mail in die USA?
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann kann ich eben eine Zeit lang meine Mail nicht senden und ich muss halt warten, bis dieses Kabel repariert ist. Das ist natürlich nicht ideal. Deshalb konzipieren wir Netzwerke so, dass wir einen gewissen Grad an Redundanz haben. Das heißt, bei Ausfällen können wir darauf reagieren und eine alternative Route für das Paket auswählen.
Wie macht man das denn, so ein Netzwerk redundant konzipieren?
Naja, in deinem Beispiel möchtest du eine E-Mail von Deutschland nach Amerika senden. Und das ist jetzt unter der Annahme gewesen, dass es eben nur dieses eine Kabel gibt, über die wir die Nachricht schicken müssen. Wenn wir jetzt aber einen Ausfall in diesem Kabel haben, können wir die Nachricht nicht mehr schicken. Dementsprechend möchten wir unser Netzwerk so konzipieren, dass wir über zum Beispiel andere Kontinente eben auch Nachrichten verschicken können, die dann in die USA weitergeleitet werden. Das heißt, wir haben über Umwege effektiv mehrere Verbindungen, die uns mit der USA verknüpfen.
Und darauf haben wir direkt von Anfang an geachtet, dass diese Verbindungen auch existieren.
Ganz genau.
Praktischerweise ist ja auch deine Forschung in diesem Bereich angesiedelt. Resiliente Netzwerke steht jedenfalls auf deiner Webseite als einer deiner Forschungsschwerpunkte. Beschäftigst du dich da auch mit solchen Katastrophenfällen, also in denen bestimmte Wege der Datenübertragung nicht mehr nutzbar sind?
Wenn man von resilienten Netzwerken spricht, dann meint man Netzwerke, die eben besonders zuverlässig sind. Insbesondere, wenn eben Fehler auftreten, ob das eine Naturkatastrophe ist oder eben irgendwo mit einem Bagger ein Kabel gekappt worden ist. Es stellen sich da verschiedene Herausforderungen. Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der Entwicklung und Optimierung von Algorithmen zu ausfallsicherem Routing. Algorithmen, das sind dabei sozusagen Handlungsanweisung. Das heißt, wenn ein Fehler auftritt, wie soll mein Netzwerk reagieren, um den Fehler eben zu beheben oder ihn zu umgehen möglicherweise? Die Herausforderung hierbei liegt darin, dass es zum einen möglichst schnell passieren muss. Wenn eine Verbindung länger Zeit gekappt ist, dann führt das zum Nachrichtenverlust. Das heißt, die Nachrichten sind dann verloren. Zum anderen möchte man das eben möglichst effizient machen. Das heißt, die alternative Route sollte entsprechend möglichst kurz weiterhin sein und nicht einen riesen Umweg gehen nach Möglichkeit. Und das Allerwichtigste natürlich ist die Erreichbarkeit. Wir sollten unser Ziel natürlich noch erreichen können.
Was ist denn, wenn diese Erreichbarkeit nicht mehr gegeben ist? Was mache ich denn dann?
Naja, wenn wir jetzt eine Komponente haben als Empfänger und die ist nicht mehr erreichbar, das heißt, alle Verbindungen zu dieser Komponente sind eben gekappt, dann haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten. Dann ist es leider so, dass wir unser Ziel nicht mehr erreichen können.
Das ist schade.
Das ist schade. Genau, das ist sehr schade. The worst case.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, es ist wichtig, schnell auf Fehler reagieren zu können. Wie mache ich das denn? Hast du da ein Beispiel für mich?
Also ein simpler Lösungsansatz ist es, bei den Routing-Verfahren nicht nur den einen kürzesten Weg eben zu bestimmen, sondern direkt auch eben Alternativrouten. Und alle Routen werden dann in die Routing-Tabellen eingetragen. Wenn wir dann einen Fehler detektieren, dann kann der Router direkt darauf reagieren und unsere Pakete eben umleiten zu einer der anderen Routen. Da wir direkt mit dem Router arbeiten, also lokal im Netzwerk arbeiten, sind wir dadurch eben besonders schnell. Alternativ dazu könnten wir natürlich das ganze Netzwerk neu berechnen. Aber da Netzwerke eben sehr groß sind, würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Das Netzwerk neu berechnen, das würde heißen, quasi alle Verbindungen neu erstellen?
Das ganze Netzwerk neu berechnen heißt, dass alle Verbindungen neu evaluiert werden. Das heißt, wir schauen uns alle Verbindungen oder beziehungsweise die Verbindungen, die jetzt nach dem Ausfall noch übrig sind, an und bestimmen von vorne zum Beispiel die kürzesten Wege. Weil ein Netzwerk in der Regel sehr groß ist, kann das ziemlich lange dauern. Und das ist natürlich nicht wünschenswert.
Also macht man das wahrscheinlich eher nicht.
Nein, genau richtig. Wir arbeiten halt wirklich oft lokal auf den Routern, die ja die Weiterleitung von Paketen innerhalb des Netzwerks managen und können so eben direkt auf Fehler reagieren.
Gibt es noch andere Probleme, die du mit deiner Forschung lösen möchtest?
Aktuell arbeite ich an einem Mechanismus, der nennt sich Shortcut. Das ist quasi eine Art Erweiterung von Routing-Algorithmen. Bei allgemeinen Routing-Algorithmen ist es so, dass durchaus Schleifen vorkommen können. Das heißt, wir haben Kreise in Netzwerken, die natürlich unseren Weg künstlich verlängern. Und mit Shortcut ist es so, dass wir diese Schleifen eben abkürzen können und direkte Wege nutzen können.
Ja, das klingt ja eigentlich ziemlich praktisch. Ich hoffe mal dann, dass du gut vorankommst mit der Forschung. Vielleicht wirst du uns irgendwann noch was davon erzählen. Nun kommst du ja ursprünglich aus der Elektrotechnik, beziehungsweise ganz genau aus der Elektrotechnik und Informationstechnik. Deine Promotion ist allerdings in der Informatik angesiedelt. Könnte man sagen, deine Forschung findet gewissermaßen zwischen den beiden Disziplinen statt?
Generell würde ich tatsächlich sagen, dass die Elektrotechnik und Informatik gar nicht so unterschiedlich ist. Also da gibt es viele Gebiete, die sich eben überschneiden. Und mit meinem Themengebiet würde ich das im Endeffekt auch so behaupten. Tatsächlich habe ich in meiner Masterarbeit auch schon das Thema verteilte Systeme behandelt. Das war zwar in der Elektrotechnik, aber überschneidet sich natürlich auch mit meinem jetzigen Forschungsgebiet.
Wie kam es denn dazu, dass du dich für das Thema oder für diesen Forschungsbereich interessiert und begeistert hast?
Das passierte bei mir tatsächlich relativ spontan. Als es damals um meine Masterarbeit ging, habe ich mir die verschiedenen Lehrstühle angeguckt und was diese eben so machen. Und habe mich letztendlich für den Lehrstuhl Embedded Systems entschieden, wo ich dann meine Masterarbeit geschrieben habe. Zum Ende meiner Masterarbeit war es dann so, dass in der Informatik ein neuer Professor angefangen hat, der in demselben oder in einem verwandten Themenbereich eben arbeitet. Und der hat eben noch Personal gesucht, Doktoranden und Doktorandinnen. Und da wurde ich angefragt und wir hatten ein Gespräch. Er selber ist auch super begeistert von dem Bereich und das ist auf mich übergeschwappt. Das passte einfach menschlich und auch thematisch zu mir und deswegen bin ich dabei geblieben und bin deswegen auch in die Informatik letztendlich für meine Promotion gewechselt.
Also hat sich das im Grunde einfach so ergeben?
Ja, eigentlich hat es sich einfach so ergeben, ganz spontan, ohne dass ich das groß lang geplant hätte. Generell ist es bei mir so, dass sich während des Studiums immer wieder Sachen ergeben haben. Ob das jetzt eine Hiwi-Stelle ist am Lehrstuhl, ob ich ein Praktikum leiten möchte, ob ich an einer Firma arbeiten möchte. Überall wird eigentlich gesucht und man hatte eigentlich gute Chancen, wenn man natürlich auch begeistert ist von dem jeweiligen Thema, was angeboten wird, da reinzurutschen. Und ich habe einfach mal Sachen ausprobiert. Und habe einfach mal geguckt, ob es mir gefällt.
Und du hast ja einfach immer gedacht, ja, warum eigentlich nicht?
Ja, ganz genau. Erstmal ausprobieren, aufhören kann man immer noch.
Das ist ein sehr gutes Motto. Warum hast du denn Elektrotechnik und Informationstechnik und nicht Informatik studiert? Oder hast du damals zwischen den Fächern geschwankt?
Ich habe damals mein Abitur mit 19 Jahren gemacht und bin danach erstmal für ein Jahr ins Ausland gegangen. Dort war ich ein Au-pair in Irland. Und irgendwann war es dann Zeit für die Bewerbung an den Universitäten. Und ich, mit meinen jungen 20 Jahren, wusste so gar nicht, was ich mit meinem Leben anstellen möchte. Ich musste zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen, die mich ja eventuell für die nächsten 50 Jahre beeinflusst. Ich habe das damals ganz pragmatisch gelöst. Ich habe mir die Studiengangsliste der TU Dortmund ausgedruckt, weil ich wusste, dass ich da vermutlich studieren möchte, weil das tatsächlich in der Nähe meiner Heimat ist. Und habe dann überlegt, okay, was hast du in der Schule eigentlich so richtig gerne gemacht? Und bei mir war das eben Englisch, Mathematik und Physik. Das waren die drei Fächer, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich eigentlich auch weitermachen. Ja, und dann habe ich diese Studiengangsliste genommen und einen Marker und habe alles markiert, wo ich dachte, das könnte passen. Meine damalige Auswahl war tatsächlich Elektrotechnik oder Maschinenbau.
Oh.
Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt noch keinen Schimmer von der Informatik. Ich wusste gar nicht ganz genau, was das ist, was man damit machen kann, was man damit später arbeitet. Ich habe dann noch so ein kurzzeitiges Praktikum gemacht bei einem Bekannten in der Firma, wo er auch arbeitet. Ja, und habe mich letztendlich dafür die Elektrotechnik entschieden.
Hast du es jemals bereut?
Also das Elektrotechnikstudium ist definitiv nicht einfach, das muss man auf jeden Fall sagen. Im Nachhinein würde ich sagen, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Das soll natürlich nicht heißen, dass es nicht die ein oder andere schwierige Stelle in meinem Studium gab. Besonders die Mathematikfächer, grundsätzlich relativ unbeliebt bei vielen Studierenden, erfordern natürlich etwas Mühe, um da durchzukommen. Aber mit ein bisschen Anstrengung gelingt einem das auch eigentlich ohne Probleme. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass ich das Studium durchgezogen habe.
Ich habe ja gehört, du hast ja eigentlich nicht nur Elektrotechnik und Informationstechnik studiert, sondern auch noch zeitweise Informatik.
Das ist richtig. Ich habe einige Module belegt und auch bestanden, die zum Bachelor Informatik gehören. Das hatte sich damals für mich so ergeben. Während des Studiums hat man natürlich viele Berührungspunkte mit der Informatik. Und das hat mich dann auch irgendwann ein wenig gereizt. Ich habe da Interesse entwickelt. Durch Corona hatte sich bei mir meine Masterarbeit gewissermaßen etwas verzögert. Und dadurch habe ich gesagt, gut, die freie Zeit kann ich ja jetzt nur nutzen und mich ein bisschen links und rechts umschauen und habe dann eben ein paar Module aus der Informatik belegt, die mir dann natürlich auch Spaß gemacht haben.
Da hast du dir gedacht, ja, warum auch nicht?
Genau, warum nicht?
Läuft denn dein Studium jetzt noch neben der Promotion?
Ich habe jetzt tatsächlich eine Weile lang pausiert, weil das vor allen Dingen am Anfang mit der Promotion doch ein bisschen mehr ist. Ich bin aber gerade in dem Prozess, mich für das Sommersemester 24 wieder einzuschreiben. Und dann hoffe ich, dass ich noch einige Module mehr machen kann und vielleicht zusätzlich noch meinen Bachelor bestehen kann.
Gibt es denn noch irgendwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, sehr gerne. Also, wenn ihr euch für etwas begeistert oder an etwas Spaß habt, dann macht das auch. Holt euch gerne Meinung von anderen Personen ein, aber lasst euch das definitiv nicht von diesen Personen ausreden. Wenn ihr Erfolg habt, super. Wenn ihr scheitert, dann lernt einfach daraus. Hauptsache, ihr seid mutig und kreiert euch das Leben, was ihr euch für euch selber wünscht.
Das war die dritte Folge Informatik für die moderne Hausfrau, in der ich mit Stefanie Althoff darüber gesprochen habe, wie Kommunikation in Netzwerken funktioniert und dass sie vom Prinzip her gar nicht so viel anders ist als einige Formen von zwischenmenschlicher Kommunikation. Steffi hat uns erklärt, wie man Netzwerke resilienter macht, also widerstandsfähiger, und mit ihrer Forschung wird sie da in den nächsten Jahren sicherlich noch einige Beiträge leisten. Sie hat uns außerdem ein bisschen an ihrem Leben teilhaben lassen, das sie frei nach dem ziemlich inspirierenden Motto gestaltet: einfach mal ausprobieren. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte und hinterlasst eine positive Bewertung, damit verschafft ihr ihm nämlich mehr Sichtbarkeit. Falls ihr das möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, die Produktion des Podcasts finanziell zu unterstützen, und zwar über die Plattform Steady. Alle Informationen dazu findet ihr auf informatik-hausfrau.de unter der Rubrik Unterstützen. Wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, dann könnt ihr das über Social Media tun. Auf Twitter, Blue Sky und Instagram findet ihr den Podcast unter dem Handle Informatikfrau, alles zusammengeschrieben. Wenn ihr selbst Informatikerinnen seid und gerne hier mit mir im Podcast über ein Thema sprechen würdet, das euch am Herzen liegt, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an mail@informatik-hausfrau.de. Auch allen anderen HörerInnen steht dieser Kommunikationskanal natürlich zur Verfügung für Themenvorschläge, Feedback etc. Falls ihr Kontakt zu meinem Gast Stefanie Althoff aufnehmen wollt, findet ihr dazu alle Infos in den Shownotes. Danke fürs Reinhören, hört gerne auch die Hintergrundfolge und hoffentlich bis zum nächsten Mal.